Meine lieben Schwestern und Brüder, heute von Heiligkeit zu reden, ist eine Herausforderung. Ich habe die letzte Woche Jugendexerzitien gehabt mit dem Thema Werde heil, heilig und frei. Dass ich heil werde, das haben die kapiert. Aber was heißt heilig werden? Tatsächlich, schon in unserer Sprache heißt heil, im Englischen whole, im Griechischen holos, ganz sein. Da fehlt da nichts. Es ist alles beieinander. Es stimmt alles. Und wenn wir in uns hineinspüren, wenn wir auch in unsere Familien schauen, in unsere Nachbarschaften, da ist nie alles beieinander. Da fehlt was. Wenn wir krank sind, so hat früher der Arzt gefragt, was fehlt Ihnen denn? Uns fehlt einiges, um heil zu sein. Heiligkeit ist noch mehr als Heilsein. Heiligkeit ist der Ursprungszustand der Schöpfung, wie Gott sie geschaffen hat. Es ist alles schön gewesen, voller Licht, voller Freude. Und wenn man liest, was ist passiert, dass der Mensch diese Ganzheit verloren hat, des Paradieses, dann ist es die Tatsache, dass er eigentlich alles geschenkt bekommen hat von Gott, die ganze Schöpfung. Er darf über sie herrschen. Aber Gott hat eine Grenze gesetzt. In der Geschichte in Genesis 2 heißt es, all diese Bäume, alles gehört dir. Aber bitte eine Geschichte musst du mir überlassen. Ich allein weiß, was gut und böse ist. Ich allein weiß, was dir zum Leben dient. Und dann kommt diese schöne, zuckersüße Versuchung. Gott will schlecht mit dir sein. Diese Schlange, die dann sagt, hat denn Gott wirklich gesagt? Und dann plötzlich, nein, wenn du selber entscheidest, diese Frucht nimmst, ich weiß selber, was gut für mich ist, dann wirst du selber sein wie Gott. Dann brauchst du ihn nicht mehr. Der gängelt dich doch bloß. Der will dir doch nicht Gutes. Und auf einmal kommt in die Unbeschwertheit des Seins der Zweifel, und aus dem Zweifel kommt der Sturz. Die erste Folge ist, dass Adam und Eva in dieser Geschichte, die nackt voreinander sein könnten, plötzlich sich verstecken müssen. Sie schämen sich. Sie wollen nicht mehr alles zeigen. Sie können nicht mehr offen kommunizieren. So schildert die Bibel den Bruch des Menschen in der Beziehung zu Gott, aber auch den Bruch zu sich selber, wie er das Heilsein verloren hat und damit die Heiligkeit. Im alten Bund schon sagen die Propheten immer wieder, ihr müsst zurückkehren in den Bund mit Gott. In der Wüste Sinai hat Gott die Menschen aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Dort haben sie erfahren, was es bedeutet, Sklave der Sünde zu sein. Dann kommen nämlich die Herrscher der Welt, die sind noch viel brutaler. Das haben sie erfahren. Und in dieser Wüste formt Gott sein Volk und sagt, ich bin euer Vater, ich bin aber auch euer Bräutigam. Ich liebe euch. Ich halte einen Bund mit euch, aber deshalb bitte, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Heiligt meinen Namen und lebt aus meinen Geboten. Dann heiligt ihr euch. Dort, wo die Menschen das getan haben, haben sie wirklich Heil erfahren. Aber auch da sind wir immer wieder gefährdet, diesen Bund zu verlassen. Den letzten Trumpf oder die letzte Karte, die Gott hatte, dass er selbst Mensch wird in Jesus. Und Jesus hat den Menschen in einer menschlichen Weise den Himmel nahegebracht. Und die Ärmsten der Armen schon an Weihnachten, die Hirten, sie erfahren, das ist die große Freude. Der Himmel kommt wieder zu uns, denn die Hirten damals, das war die Unterschicht, die haben wirklich in der Nacht gelebt, weil sie nicht wussten, wie es morgen weitergeht. Sie haben die Finsternis am tiefsten erfahren von Ungerechtigkeit, von Ausbeutung und Hass. Sie waren eigentlich verzweifelt. Wenn einer bei den Hirten, wenn sie sich nicht zusammengehalten haben, krank wurde, sie konnten sich nur mit Naturmitteln irgendwie durchschlagen. Und ihnen verkündet der Himmel, die Engel, freut euch, jubelt. Das kommt ja bald, Gott sei Dank, in Weihnachten, wo wir dieses Licht des Himmels angekündigt bekommen. Euch ist der Retter geboren, der Heiland. Und dieser Heiland hat den Menschen Licht gebracht. Die ganzen Erzählungen, nicht bloß das Wort Jesu, sondern die Art und Weise, wie er Menschen begegnet ist, da haben sie in ihrer Gebrochenheit, in ihrer Dunkelheit, sei es seelisch, körperlich, plötzlich wieder Mut empfangen, Hoffnung, Licht und Leben. Aber der Böse hat auch nicht geschlafen. Jesus ist in das Kreuzfeuer des Hasses der Mächtigen gekommen. Der stört uns, der muss weg, und zwar auf brutale Weise. Selbst die Jünger, die ihm nachgefolgt sind, sind geflohen und im Grunde genommen war alles zerbrochen. Wäre Jesus nicht auferstanden? Als Auferstandener kommt er hinter die verschlossenen Türen, ein Symbol für unsere Verschlossenheit, und sagt als erstes Shalom. Shalom heißt Friede, Ganzsein. Ich bringe euch wieder den Himmel, ich bringe euch wieder dieses Paradies, lebt daraus, verkündet es. Und dann sendet er sie aus und sagt, tauft die Menschen, holt sie zurück in diesen Bund. Und wenn wir heute Allerheiligen feiern, ist das das Fest all derer, die ihren Weg konsequent gegangen sind von der Taufe bis zu ihrem Tod. Wir sind noch Pilger, Pilger der Hoffnung, unterwegs. Aber was heißt für uns Heiligkeit? Das ist die Taufgnade leben. Bei der Taufe ist ein Licht entzündet worden. Empfange das Licht Christi. Es soll dir leuchten ein Leben lang und sei du selber Licht für die Menschen. Spüren wir noch dieses Licht, wenn wir jemand begegnen? Das weiße Kleid, ein Zeichen für die Unschuld. Du bist neu gekleidet in Jesus. Auch hier die Freude des Lichts. Und wir haben ja in der ersten Lesung gehört, dass am Ende die Getauften in diesen weißen Gewändern einziehen ins himmlische Jerusalem. Sie sind besiegelt mit dem Zeichen des Lammes. Deshalb bei der Taufe wurde uns ja dieses Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Signare, signieren, da kommt das Wort segnen her. Wir segnen uns. Ich möchte aus dir leben, Herr, der du dein Leben mir geschenkt hast. Aus allen Stämmen und Sprachen. Das Heil des Lammes ist universell. Sie stehen da und loben Gott. Und sie haben als Zeichen der Verherrlichung Gottes diese Palmzweige in den Händen. Ich bedauere es bei unserer Bestattungskultur, dass diese Zeichen immer mehr verschwinden. Das weiße Kleid, die Palmzweige, die Hoffnungszeichen auf das ewige Leben. Wenigstens ist noch ein Weihwasser, Wedel und Pinsel übrig geblieben, den wir heute benutzen. Das ist das Zeichen, auch nachher, wenn wir auf den Friedhof gehen, in der Taufe, wir werden auferstehen. Und wir leben aus dieser Taufgnade. Und in dieser Taufe hat Gott uns in Jesus seine Salbung geschenkt. Ich habe gestern und diesen Tage, wie gesagt, mit den Jugendlichen, weil sie mich gefragt haben, was heißt das eigentlich, wir sind gesalbt zu Priestern, Propheten und Königen. Das sind ja wunderschöne Worte. Aber was heißt das denn konkret? Noch einmal das Rundschreiben von Johannes Paul II., wo er das versucht hat, den Gläubigen zu erklären, mit denen durchgearbeitet. Das hat mich selber noch einmal berührt. Er schreibt, wir sind berufen zur priesterlichen Sendung. Das heißt, ein Priester bringt das Opfer zu Gott. Er gibt die Welt in Gottes Hand, um Gottes Segen zu empfangen. Aber das sind nicht bloß die Tempelpriester oder die geweihten Priester. Mein Dienst als Priester ist es, ihr Priestertum zu wecken, lebendig zu halten. Und Johannes Paul sagt, bitte, in jeder Eucharistie bringt ihr euch zu Gott. In jeder Eucharistie legt euer Leben und all die, die ihr im Herzen habt, bringt sie mit vor Gott, legt sie in die Schale. Das ist eure Hingabe. Und ich wandle nicht bloß dieses Brot, ich wandle auch dann euch selber. Das ist priesterlicher Dienst. Und der prophetische Dienst ist, wenn wir dieses Wort Jesu hören, aus der Heiligen Schrift immer wieder das Evangelium hören, dann redet Gott zu uns. Das sind keine leeren Worte. Deshalb heute die Seligpreisung. Da kannst du sehen, wie tief du mit ihm verbunden bist. Selig, wenn du arm bist vor Gott, wenn du dich eben nicht reich machst und selber Gott spielst, was heute viele tun. Nein, ich bin begrenzt. Wer bin ich schon vor dir, Gott? Aber ich nehme mich an und freue mich, dass du mein Reichtum bist. Und selig, wenn ich jetzt auch trauere, weil ich sehe, wie viel wenig geliebt wird. Wenn ich drunter leide, ich werde getröstet werden. Wenn ich sanftmütig bin, wo andere brutal sind. Wenn ich den Hunger nicht aufgebe, den Durst nach Gerechtigkeit und nicht einfach das Spiel der billigen Kompromisse mitmache. Wenn ich versuche, reinen Herzens zu sein, absichtslos und offen dem anderen zu begegnen und ihn nicht zu manipulieren. Und wie stark und wichtig sind heute Friedensstifter. Schluss mit Krieg, Schluss mit Hass, Schluss mit immer weiter. Das ist eine unglaubliche Anstrengung. Und auch zu akzeptieren, wenn ich nicht geliebt werde, weil ich für meinen Glauben einstehe, weil ich ausgelacht werde, dass ich sage, ich bleibe trotzdem. Ich bleibe überzeugter Christ. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Licht in mir trage. Im Johannesbrief der zweiten Lesung sagt Johannes auch, wir sind Kinder Gottes als Christen. Er ist unser Vater. Und er sagt ganz deutlich, damals schon, die Welt kennt ihn nicht, die lehnt ihn ab. Wir sind Kinder Gottes und wir werden noch viel mehr erfahren. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das, was wir jetzt nur in der Ahnung in unserem Herzen haben. Und dann heißt es ausdrücklich, das passt genau zu diesem heutigen Fest, jeder, der die Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Und sich heiligen heißt, wenn wir im Vaterunser beten, geheiligt werde dein Name, dann heißt das, ich möchte diesen Namen, der ausgerufen wurde über mir in der Taufe, den möchte ich ehren, den möchte ich in diese Welt tragen. Ich muss nicht immer predigen, aber die Art und Weise, wie ich lebe, da spüren Menschen, ist dem das Evangelium wichtig? Sind dem die Sakramente wichtig? Die Gemeinschaft der Kirche? Diese Heiligkeit? Wenn wir nachher auf den Friedhof gehen, sagen wir, die, die uns den Weg vorangegangen sind, denen wünschen wir dieses Licht. Wir sagen aber auch und wir drücken aus, wir bleiben mit ihnen verbunden auf dem Weg zum Heil und zur Heiligkeit. Es gehen ja immer wieder weniger Menschen überhaupt auf den Friedhof. Die Bestattungskultur ist ein Spiegel unserer Zeit, auch da möglichst wenig damit zu tun haben. Irgendwo ist es fast peinlich. Nein, es ist ein Ausdruck unseres Glaubens, dass wir die Toten christlich verehren. Dass wir mit ihnen verbunden sind, dass wir die Lichter aufstellen, dass wir die Gräber schmücken. Dafür danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind dieses Zeugnis zu geben und nicht irgendwie Halloween oder sonst was zu feiern. Bekennen wir unseren Glauben und leben wir unsere priesterliche, unsere prophetische und schließlich die königliche Sendung, dass wir herrschen werden. Dass letztendlich die Autorität Jesu gilt und nicht die Herrscher dieser Welt. Und dazu segne und stärke euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.